Ich würde gerne heute Morgen, Predigt geht jetzt los, ihr könnt auf die Aufnahme gerne starten, am besten beide, dann haben wir große Chancen, dass es gut klappt. Möchte heute Morgen mit einem Märchen starten, einem, wie ich finde, relativ unbekannten Märchen, nämlich von Wilhelm Hauff, Titel Das kalte Herz. Und wie viele Märchen spielt auch dieses Märchen lange, lange vor unserer Zeit. Und es geht um einen Köhlerjungen namens Peter Munk. Und dieser Peter Munk ist mit seinem Leben ziemlich unzufrieden, auch gerade mit seinem Job, weil das ist ein sehr anstrengender Job, ein sehr dreckiger Job, ein Job ohne viel Anerkennung. Und er träumt von Glück und von Reichtum. Und an einem Tiefpunkt in seinem Leben wendet er sich zuerst an einen guten Geist, später aber auch an einen bösen Geist. Und dieser böse Geist heißt Holländer Michel. Und das ist so eine Art Riese, der aber halt mit dem Bösen im Bund steht. Und dieser Holländer Michel, der bietet ihm an, okay, ich gebe dir unendlichen Reichtum, aber als Gegenleistung möchte ich dein Herz haben. Und nebenbei sagt er, bedenk doch mal dein Herz, das steht dir doch eh die halbe Zeit im Wege mit all den Gefühlen und all was das auch an Problemen mit sich bringt. Quasi tue ich dir da quasi auch noch einen Gefallen mit dazu. Und Peter Munk lässt sich auf diesen Deal ein und tatsächlich am nächsten Tag ist er steinreich. Und er macht eine große Weltreise und versucht seinen Reichtum in vollen Zügen zu genießen. Aber nach kurzer Zeit merkt er, dass irgendwas nicht stimmt. All das Schöne, dass er sich jetzt plötzlich leisten kann, er kann es irgendwie gar nicht so richtig genießen. Irgendwas Entscheidendes fehlt. Er kann sich gar nicht mehr so richtig freuen wie früher. Er kann weder richtig lachen, noch kann er richtig weinen. Und sein Herz, alles lässt ihn plötzlich kalt. Und er kehrt zurück in den Schwarzwald und sucht diesen Holländer Michel und sagt ihm, hör mal, ich möchte eigentlich gerne mein Herz zurückhaben. Und der Holländer Michel sagt, nee, das geht leider nicht. Das bekommst du erst wieder, wenn du tot bist. Und guck mal hier, wie viele Herzen ich hier schon habe. Und er sieht eigentlich Herzen von allen möglichen einflussreichen, reichen Leuten, die der Holländer Michel alle hat. Ja, und er geht traurig weg und er lebt viele Jahre in Reichtum, aber halt auch mit einem kaltherzigen Geiz und einer verzweifelten Einsamkeit. Und schließlich gelingt es ihm dann doch noch mit einer List, sein Herz zurückzubekommen. Und dadurch kommt auch wieder sein Herz aus Fleisch zurück und er verliert zwar all seinen Reichtum, aber er findet auch seine Freude am Leben wieder zurück. Und am Ende heißt es von Peter und seiner Frau Lisbeth, so lebten sie still und unverdrossen fort. Und auch oft nachher, als Peter Munk schon graue Haare hatte, sagte er, es ist doch besser, zufrieden zu sein mit wenigen, als Gold und Güter haben und ein kaltes Herz. Ja, soweit erstmal das Märchen. In der Bibel wird auch häufig vom Herzen gesprochen, da ist es aber jetzt gar nicht so unbedingt so der Ort der Gefühle, sondern in erster Linie meint die Bibel, wenn sie vom Herzen spricht, das Zentrum unserer Person, der grundsätzliche Wille, die Intention, die Richtung, die Identität eines Menschen, das Zentrum. Aber ich glaube, dass das Märchen schon auch relativ gut passt, weil es halt auch, weil hier vieles, wir uns da wiederfinden. Auch Leute, die in ihrem Leben total unzufrieden sind und sagen, okay, ja, ich habe auch Mangel. Ich habe auch Mangel an Bedeutung. Ich habe Mangel an Anerkennung. Ich leide unter Langeweile. Ich leide darunter, dass irgendwie so wenig Sinn ist in meinem Leben. Ich glaube, dass es auch viele gibt, die halt auch eigentlich von Glück und von Reichtum träumen und sich wünschen, dass das doch kommen würde. Und wenn ich doch im Lotto gewinnen würde, dann könnte mein Leben so richtig losgehen. Und viele von uns wünschen sich das doch auch häufig. Und ich fürchte, dass halt auch einige das kennen, so ein Lebensschnitt oder auch teilweise vielleicht ein Lebensgefühl, was sich nach kaltem Herz anfühlt. Und wo man merkt, ich konnte mich mal mehr freuen. Ich hatte mal mehr Gefühle, mich haben mal Dinge mehr berührt, die mich heute kalt lassen. Irgendwie ist mir was verloren gegangen. Und Jesus sagt das auch, dass am Ende der Zeit Und auf jeden Fall sind wir zumindest am Ende der Zeit näher dran als je zuvor. Da sagt Jesus, am Ende der Zeit werden bei vielen Menschen die Herzen erkalten. Und ich glaube, dass das schon ein Problem ist, ein kaltes Herz zu bekommen. Okay, ich mache einen kleinen Break, komme da gleich mal drauf zurück, möchte so einen zweiten Gedanken platzieren. Ist das schon der Henry Leopold? Nee, er ist noch nicht da. Aber der Höhepunkt der Predigt ist noch nicht da. Den zweiten Punkt, den ich mal setzen möchte, ist, dass es, ich habe letzte Woche über den Heiligen Geist gesprochen. Und der Heilige Geist heißt Heiliger Geist, weil er heilig ist. Ich hoffe, dass euch das jetzt nicht so besonders überrascht. Und heilig ist ein Wort, was wir benutzen, wenn wir sagen, etwas ist speziell, etwas ist besonders, etwas ist rein, kostbar. Ja. Und man könnte es auch anders ausdrücken, als heilig ist jemand, der so denkt und lebt und fühlt, wie Jesus das getan hat. Und der Heilige Geist möchte nicht nur gerne alleine heilig sein, sondern er möchte auch dich und auch sogar mich heilig machen. Und er möchte, dass wir auch so leben, wie Jesus gelebt hat, dass wir so fühlen, so denken, so handeln, wie er das getan hat. Und das ist unser Auftrag. Dazu sind wir berufen und das ist auch ein lebenslanger Prozess, aber das ist der Auftrag an unser Leben. Und ich hoffe mal, dass wenn du zu dieser Gemeinde gehörst oder regelmäßig diese Zoom-Gottesdienste besuchst, dass du das auch schon mal versucht hast und gesagt hast, okay, das ist mein Auftrag, ich mache das jetzt. Und vielleicht hast du auch schon mal gesagt, ich treffe eine richtige Entscheidung, ab heute folge ich Jesus nach. Und tue ich das. Und hast gesagt, ich mache das mit eiserner Disziplin und großer Entschlossenheit, eisernem Willen. Und dann, jetzt mache ich das. Jetzt gehe ich ihm entschlossen hinterher. Und du merkst, jawohl, es klappt. Und es klappt auch einige Stunden, vielleicht auch einige Tage oder vielleicht auch ein paar Wochen. Und dann plötzlich klappt es irgendwie nicht mehr. Und dann hast du dich vielleicht wieder neu entschlossen. Okay, jetzt ich nehme neuen auf. Ich versuche noch mehr Disziplin, noch mehr Entschlossenheit, noch mehr Wille. Und das ist auch gar nicht schlecht. Und ich weiß noch einmal, als ich, also vor vielen, vielen Jahren, da habe ich mir das so fest vorgenommen. Ich habe es mir sogar mit Kugelschreiber in die Hand geschrieben. Diesmal schaffe ich es. Diesmal werde ich das durchziehen. Und vielleicht habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich es dann einen Tag länger geschafft habe oder nicht. Aber irgendwie hat es auch nie so richtig geklappt. Und das kommt vielen Leuten so ein bisschen komisch vor. So ein bisschen so vor, wie wenn Cristiano Ronaldo dir seine Freundschaft anbietet und sagt, Cristiano Ronaldo bin ich möchte dein bester Freund sein. Und du denkst dir, oh, schön, ich wollte eigentlich immer schon Cristiano Ronaldos bester Freund sein. Also grundsätzlich wollte ich sowieso vielleicht mal so einen bedeutenden, talentierten, auch furchtbar reichen und berühmten Menschen als meinen Freund nennen können. Und wenn du dann aber im gleichen Zug erfährst, dass Ronaldo dir nicht nur seine Freundschaft anbietet, sondern auch gleichzeitig den Anspruch an dein Leben hat, dass du ab jetzt auch lernen sollst, so wie er Fußball zu spielen. Und keine Ahnung, wenn du so nur ein halbwegs Realist bist, dann wirst du merken, okay, eigentlich egal wie hart ich jetzt Diät halte, egal wie diszipliniert ich trainiere und mich bemühe und mit eisernem Willen dran gehen, irgendwie werde ich es mit großer Wahrscheinlichkeit nie schaffen. Kleine Randnotiz, oder nehmen die Randnotiz später. Ich glaube, dass das halt vielen auch bei Jesus so vorkommt. Jesus sagt auf der einen Seite, ich will dein Freund sein. Wow, frohe Botschaft. Und dann, ja, und jetzt erwarte ich auch, dass du so lebst wie ich. Und dann klingt die Botschaft irgendwie eigentlich gar nicht mehr so richtig froh. Weil wenn man sich das durchliest, wie Jesus gelebt hat und welche Überzeugungen er hatte und wie er auch die Umsetzung irgendwie sich vorgestellt hat, dann ist das plötzlich ganz schön krass. Kleine Randnotiz. Ich glaube mittlerweile, dass das möglich ist, das zu tun. Und auch selbst vor Pfingsten und selbst vor Jesus sagt die Bibel über einige Leute, dass sie die Gebote Gottes gehalten haben. Das mal als kleine Randnotiz. Trotzdem ist so meine Lebenserfahrung und auch wenn ich euch so angucke, dass es scheinbar sehr, sehr wenige Leute sind oder dass es auf jeden Fall total schwer ist und es auf jeden Fall einigen Leuten doch eher so vorkommt wie in dem Beispiel mit Cristiano Ronaldo. Ja, und dieses Dilemma, was macht man daraus? Einmal dieses Dilemma, dass wir uns wie Peter manchmal so fühlen mit dem kalten Herz. Oder dass wir halt uns auch manchmal so fühlen, wie dass Jesus zwar unser Freund sein will, aber dieser Anspruch Jesus irgendwie so unrealistisch ist. Und ja, was machen wir damit? Und die Lösung liegt im Heiligen Geist. Und ich möchte gerne euch eine Bibelstelle vorlesen. Jonas, wäre cool, wenn du die einblenden könntest. Aus Hesekiel 36, die Verse 26 bis 27. Und dort steht: Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Wenn ich das so geil finde, möchte ich das gerne nochmal lesen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auch euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Und den Punkt, den ich erstmal heute machen möchte, ist, ich bin ganz sicher, dass unsere Disziplin, unser eiserner Wille, unsere guten Entscheidungen, unsere Gewohnheiten wichtig sind. Und es ist total richtig, dass wir darüber reden und auch irgendwie uns austauschen und da auch dran arbeiten. Und dass auch das hier häufig thematisiert wird. Aber es ist nicht der springende Punkt. Es ist nicht der entscheidende Faktor. Es ist nicht der Kern der christlichen Hoffnung von einem Jesusleben. Sondern der Kern ist, dass Gott sagt, ich gebe dir meinen Geist. Und wenn das in dem Beispiel, in diesem abstrusen Beispiel zugegebenermaßen, von Cristiano Ronaldo wäre es vielleicht so, Cristiano Ronaldo möchte sein, dein bester Freund sein. Gute Nachricht. Und er möchte, dass der Geist von Cristiano Ronaldo deinen Körper erfüllt und der dich in die Lage versetzen wird, so Fußball spielen zu lernen wie Cristiano Ronaldo. Was? Und das noch in meinem Alter? Das ist eine gute Nachricht. Das würde mir auch nochmal neue, ja, wenn ich mich da beim, keine Ahnung, irgendwo hier FC Remscheid anmelde, ja, da würde ich nochmal richtig groß rauskommen. Das hört sich sehr, sehr gut an. Und ich glaube, es wird der Heilige Geist, ist es, der es bewirkt. Und dass es echt eine gute Nachricht ist. Und ich glaube, dass es auch Gottes Plan ist, dass er das machen möchte. Und uns, ja, das geben will. Und das steht immer wieder in der Bibel. Das steht, ist nicht nur an einer Stelle so, sondern ich habe hier mal an hier 5 Stellen hier auf meinem Zettel stehen, aber ich würde euch gerne noch mal 2 weitere vorlesen, dass das so ein bisschen in euer Herz sackt. Dass es nicht durch Disziplin, nicht durch Kraftanstrengung oder eisernem Willen passieren soll, sondern durch seinen Heiligen Geist. Hebräerbrief, 10. Kapitel, da steht, das bezeugt auch der Heilige Geist. Denn in der Schrift heißt es zunächst, der neue Bund, den ich dann mit meinem Volk Israel schließen werde, wird ganz anders aussehen, spricht der Herr. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Oder im Hesekielbrief noch, im Hesekielbuch nochmal, 11. Kapitel. Ich werde ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und schenke ihnen ein Herz, das lebt. Dann werden sie nach meinen Weisungen leben, auf meine Gebote achten und sie befolgen. Und ich glaube, dass das total gut ist. Ich glaube, dass das sowohl ein Ereignis ist, wie auch ein Prozess. Ich glaube, dass der Heilige Geist das gegeben hat, dass wir ein neues Herz haben. Und dass manchmal schlagen ja wortwörtlich 2 Herzen in unserer Brust. Aber wir haben ein Herz, das fühlen kann, das Mitleid empfinden kann, das auch wieder weinen kann, das empfindsam werden kann, das lebt. Und das fühlt sich gut an. Das ist gut. Das ist nicht ein Herz, was uns im Wege steht, weil wir plötzlich weich werden, sondern was uns ja Leben geben kann. Und den Geist in uns, der uns helfen kann, das zu leben. Ja. Jetzt sagt man vielleicht, okay, das klingt erstmal gut, Wolfgang, das ist schön, aber wie geht das denn jetzt praktisch? Wie geht das? Und wie kann man das machen? Und das, ich glaube, ich vermute, das ist eigentlich ganz leicht. und irgendwie aber auch ganz schön schwer. Und ich glaube, der Anfang ist immer, dass wir den Heiligen Geist in uns um Hilfe bitten und sagen, hilf uns. Jeder von uns kennt höchstwahrscheinlich die Punkte, wo er anders denkt, als er eigentlich denken will. Wo er anders fühlt, als er eigentlich fühlen wollte oder wo er hinterher auch anders handelt, als er eigentlich handeln wollte. Man hat sich um was vorgenommen, jawohl, ich will nicht mehr so neidisch sein oder ich würde gerne diese Rachegedanken, wo ich, keine Ahnung, mir alles Schlimme vorstelle, ja, eigentlich tun sie mir nicht gut, ich würde gerne aufhören, sie zu denken oder ich würde gerne das nicht mehr tun und dann tue ich es oder das würde ich gerne lassen und dann lasse ich es nicht oder das würde ich gerne tun und ich tue es nicht. So dieser innere Kampf und es gibt ja häufig so Punkte, an denen wir immer wieder fallen. So Dinge, in die wir immer wieder hineinstolpern. Und an den Punkten davor, vielleicht auch während wir das tun, während wir das denken und vielleicht auch danach, immer wieder zu beten, Heiliger Geist, hilf mir, ich kriege es alleine nicht verändert. Hilf mir dabei. Und ich glaube, dass das der Punkt ist. Und selbst wenn wir, es ist sicher nicht geil, wenn man irgendwie was tut, was man eigentlich nicht tun soll und dann noch dabei betet. Also es ist nicht das Geilste, aber es ist besser, als nicht zu beten dabei. Und selbst wenn man gerade Mist baut und dann noch betet, Heiliger Geist, bitte hilf mir, irgendwie die Kurve zu kriegen oder hinterher es irgendwie wieder gut zu machen, ja, dass wir den Heiligen Geist um Hilfe bitten. Und ich glaube, dass das klappt. Ich möchte eine Geschichte noch erzählen von einer Glaubensheldin. Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, dass ich häufig irgendwelche Geschichten erzähle von auch irgendwelchen Glaubenshelden. Und vielleicht denkt ihr auch schon, warum erzählt ihr immer solche Geschichten? Mich motiviert das, mich begeistert das, ich finde das praktisch. Und ich bin total froh, dass nicht nur wir ein paar Leute hier im Zoom-Gottesdienst oder die wir hier live sind, wir sind übrigens heute 22 und letzte Woche waren wir 19, heute sind wir schon 22. Auf jeden Fall hier live und im Zoom habe ich nicht gezählt. Aber dass nicht nur wir irgendwie das versuchen, mit Jesus zu leben, sondern dass das Tausende, Millionen von Leuten um uns herum tun. Und darunter auch prächtige Exemplare von Menschen. Tolle Leute, Vorbilder. Und eines meiner Vorbilder ist Corrie ten Boom. Eine Frau, die auch in der Nazi-Zeit gelebt hat. Und ihre Familie hat in Holland gelebt, in Haarlem, und hatte Juden versteckt. Das ist irgendwann aufgeflogen, sodass die ganze Familie irgendwann ins KZ gekommen ist, in verschiedene Konzentrationslager. Corrie ist mit ihrer Schwester ins KZ nach Ravensbrück gekommen und hat dort, also ihre ganze Familie ist eigentlich mehr oder weniger im KZ gestorben. Und sie hat halt live mitbekommen, wie ihre Schwester dort gestorben ist. Und einen sehr langsamen und sehr, sehr qualvollen Tod gestorben ist. Und Corrie hat sie hat das überlebt und nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie angefangen, in ganz Europa, hinterher auch weltweit, über die Bedeutung Vergebung zu reden. Und das hat sie 1947, 2 Jahre nach dem Krieg, in München getan und hat dort geredet, wie wichtig es ist, Leuten zu vergeben. Und nach ihrem Vortrag kam ein Mann durch die Menge, der sich so den Weg durch die Menge bahnte und ging nach vorne und sagte, Entschuldigung, Sie haben gerade über Ravensbrück gesprochen. Ich war da einer der Wächter. Und ich bin mittlerweile ein Christ geworden. Und er streckte seine Hand aus und sagte, werden Sie mir verzeihen? Und sie hat den Mann wiedererkannt. Und sie schreibt, dass ihr das Blut in den Adern zu gefrieren schien. Zum ersten Mal stand sie diesem Mann wieder gegenüber und sie konnte sich genau an seine Uniform erinnern, an die SS-Symbole, an die Peitsche, wie sie sich nackt ausziehen mussten vor diesem Wächter und die Scham und die Krankheit ihrer Schwester und was sie ihr und ihrer Familie, was dieser Mann auch ihr angetan hat. Und sie sagte, sie steht Sekunden vor diesem Mann, wie gelähmt und doch kam es ihr vor wie Stunden. Und in ihr kämpft es. In ihr kämpft es total und sie sagte, ey, ich kann das nicht machen, ich kann diesem nicht verzeihen. Er hat schließlich meine Schwester, er ist mit dafür verantwortlich, was ihr passiert ist. Und nach einiger Zeit erinnert sie sich an eine Stelle in der Bibel, wo es heißt, wenn ihr dem Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Und sie erinnert sich daran, dass sie auch nach dem Krieg ein Heim eröffnet hat für Nazi-Opfer. Und dass die Leute, die vergeben konnten, auch wenn sie körperlich Invaliden waren, dass sie gesund geworden sind. Und dass die bitter geblieben sind, dass die gesund geworden sind. Ja. Die, die an ihrer Bitterkeit festhielten, blieben jedoch Invaliden. Ich stand noch immer vor dem Mann. Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Und dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über in unsere beide Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Und Corrie ist sich total sicher, dass mit jedem Gebot Gottes immer die Kraft kommt, es zu tun. Und sie hat genau das gemacht. Ich glaube, dass es fast unmöglich ist, jemandem, der einem sowas Schlimmes angetan hat, also diese Forderung von Jesus, liebt eure Feinde. Also keine Ahnung, ich hoffe, ihr habt nie einen Feind gehabt, aber wenn man irgendwie sowas hat wie einen Feind, einem, der einen ständig an die Karre pisst, den Ruf ruiniert, der einem mehr als auf den Sack geht oder der fies war zu Leuten, die du liebst oder zu dir selber, da einfach diese Menschen zu lieben, das ist nicht irgendwie, das ist so schwer. Und das ist auch in einer gewissen Weise außerhalb unserer Möglichkeiten. Und dann zu beten, Heiliger Geist, hilf mir, hilf mir. Und ich glaube, dass mit ihr die Kraft, mit dieser Bitte die Kraft kommt. Nur allein mit Disziplin und Training und mit irgendwie eisernem Willen, wenn wir das hier predigen würden, ich glaube, dann würde ich aufhören. Das wäre so, es funktioniert doch irgendwie bei kaum einem. Vielleicht ein paar, die wirklich da gut sind. Aber es liegt nicht daran. Ich möchte schon mal die Band nach vorne holen und möchte noch mit einem Gedanken nochmal oder mit zwei, drei Gedanken noch schließen. Einmal gibt es Leute, die sagen, auch wenn ich nur genug vom Heiligen Geist erfüllt bin, dann verschwindet so meine menschliche Schwäche, mein Schwachsein. Da werde ich plötzlich so richtig stark. Ich habe mich von diesem Gedanken verabschiedet und ich glaube das auch nicht mehr, dass das so passiert. Ich glaube, dass diese menschliche Schwäche, unser Schwachsein, dass das irgendwie dazugehört. Vielleicht ist es sogar teilweise so gewollt. Irgendwie ist es gut so oder richtig oder einfach menschlich zu bleiben, schwach zu sein. Und ich sehe es in der Bibel eigentlich nicht, dass Gott will, dass wir alle unsere Schwachheit verschwindet, aber er möchte, dass in unserer Schwachheit die Kraft Gottes vollkommen wird. Amen.